Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 55, die erste Sendung im neuen Jahr, heute am 2. Januar 2019. Und wie immer mit mir, Konstantin von Leinten, sowie mit
Corinna Budras. Hallo, frohes neues Jahr wünschen wir.
Ja, wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage, seid gut reingekommen. Wir haben uns ja jetzt schon 2 Wochen nicht gehört. Das war aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Erfahrungsgemäß passiert zwischen den Jahren bei Gericht und auch im Parlament nicht allzu viel, sodass wir also, denke ich, jetzt wieder eine volle, aber auch nicht übervolle Sendung vor uns haben.
Was steht
uns denn bevor?
Wir beginnen mit einem brandheißen neuen Thema, Dieselfahrverbote.
Juhu.
Wir kommen nicht drum herum. Am 1. Januar ist das erste Dieselfahrverbot flächendeckend scharf gestellt worden, nämlich in Stuttgart. Und das hat so ein paar Besonderheiten, das werden wir jetzt nicht in extenso, aber ein bisschen hier mal referieren, was sich da seit 2 Tagen in Stuttgart im Ländle tut. Dann hat sich auch in der Bundesregierung was getan. Wir können weitermachen mit unserer lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Das Stichwort ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das uns Konstantin gleich mal vorstellen wird. Dann haben wir uns natürlich in den vergangenen Wochen auch beschäftigt mit dem Fall Klaas Relutius, natürlich auch aus unserer eigenen Branche heraus. Und wir wollten das jetzt mal zum Anlass nehmen, ein bisschen Strafrecht zu rekapitulieren, gar nicht so sehr in eine Medienkritik einzutauchen, das können andere besser. Wir wollen einfach mal klären, prüfen, uns angucken, ob Klaas Relutius, der Spiegelredakteur, tatsächlich einen Spendenbetrug begangen haben könnte. Alles weitere später. Und dann gab es noch kurz vor Weihnachten einen Paukenschlag für Apple. Die dürfen nämlich hier in Deutschland einige iPhones nicht mehr verkaufen, weil sie eine Patentstreitigkeit gegen Qualcomm verloren haben. Auch das stellen wir Ihnen vor. Und dann haben wir noch das gerechte Urteil. Ja, dann sind wir hier gleich beim Dieselfahrverbot. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wie gesagt, es war das erste Fahrverbot in Deutschland.
Das erste Zonale, ne?
Also Zonale. Das ist schön, dass du dieses Wort hier nochmal eingeführt hast. Genau, in Hamburg gibt es ja das schon streckenbezogen, aber hier gibt es das jetzt in der gesamten Umweltzone in Stuttgart. Dürfen ab dem 1. Januar keine Diesel-4-Fahrzeuge, Euro-4-Fahrzeuge und älter mehr reinfahren. Das gilt aber übrigens nur für alle Nicht-Anwohner, also alle, die von außerhalb kommen. Die Anwohner bekommen nochmal eine Fristverlängerung bis zum 31. März, denn denen ging es wahrscheinlich so wie mir. Mich hat es kalt erwischt, ich dachte so huch. Aber es ist tatsächlich so, dass bei diesen ganzen zahlreichen Klagen im vergangenen Jahr ein bisschen untergegangen ist, dass nach Frankfurt tatsächlich ja nochmal ein wirklich großes kam. Wir hatten auch Essen auch mal besprochen als wirklich ein umfangreiches. Aber dann im Juni kam auch nochmal das Verwaltungsgericht Stuttgart, die eben der deutschen Umwelthilfe Recht gegeben haben. Und daraufhin hat offensichtlich Baden-Württemberg sehr schnell reagiert, hat den Luftreinhalteplan geändert. Und da finden sich jetzt ab dem 1. Januar eben diese Fahrverbote drin, wie gesagt, mit einer Übergangsfrist. Und es gibt natürlich zahlreiche Ausnahmen. Und das dachten wir, wäre eine schöne Gelegenheit, das hier vielleicht mal kurz vorzustellen, wenn es denn tatsächlich mal passiert. Wie ist denn das dann ausgestaltet? Ja, durch zahlreiche Ausnahmen, allgemeine Ausnahmen, die es geben kann, nämlich für Ärzte natürlich, Feuerwehren, all jene müssen noch nicht umrüsten, können auch ohne Ausnahmegenehmigung rein. Übrigens auch der Lieferverkehr, der quasi die Geschäfte im Innenstadtbereich beliefert, auch da freie Fahrt ohne eine direkte Ausnahme. Das sind eben, läuft alles unter der allgemeinen Ausnahme, also Handwerker dürfen da auch rein. Taxis dürfen rein, behinderte Menschen sind nicht darauf angewiesen, sich extra eine Ausnahme zu holen. Und für alle anderen gilt es eben, dass die, wenn die mit ihrem alten Dieselfahrzeug reinfahren wollen, in die Innenstadt, in die Umweltzone, was, glaube ich, das gesamte Stadtgebiet betrifft?
Ich weiß es nicht genau, aber das ist wahrscheinlich groß. Die schon bereits mit Blick auf Feinstaub ausgewiesene Umweltzone.
Genau, richtig. Mhm.
Ja, also du sagst schon eine ganze Menge Ausnahmen. Es sind auch zumindest fürs erste Mal nur Euro 4 Diesel betroffen. Und zu guter Letzt kommen ja noch hinzu, dass auch diejenigen, die also tatsächlich nicht dürfen, vielleicht trotzdem jetzt nicht ganz so viel Ungemach zu erwarten haben, ne? Denn so richtig kontrolliert wird das derzeit, glaube ich, nicht.
Ja, was eben daran liegt, dass es noch diese Übergangsfrist gibt, eben für die Anwohner, aber tatsächlich für alle anderen müssen sich eigentlich in der Tat dran halten. Aber es wurde auch schon gesagt, dass dass es eine richtige Überprüfung eben noch nicht stattfindet, denn es sind ja auch noch kaum Vorkehrungen getroffen. Mhm. Was allerdings natürlich möglich wäre, ist jetzt schon zu überprüfen, ne, wenn man mit einem Dieselfahrzeug Euro 4 oder älter mal in der Innenstadt 80 fährt und dabei geblitzt wird, dann könnte es ein Problem gehen.
Du meinst, wenn man sozusagen aus einem anderen Zusammenhang heraus schon in eine Verkehrskontrolle gerät, gut, das kann natürlich tatsächlich passieren, aber es finden jetzt sozusagen eben derzeit noch keine gezielten Kontrollen statt, nur um festzustellen, dass jemand zu alten Diesel in der Innenstadt fährt.
Genau, so heißt es jedenfalls. Vielleicht nochmal zu den Ausnahmegenehmigungen. Da hat es inzwischen 3600 Anträge gegeben. Also die Stadtbehörde hat einiges zu tun, hat übrigens auch schon etliche erteilt. Wie gesagt, das ist ja eben notwendig, wenn man nicht von der allgemeinen Ausnahme profitieren kann, sondern direkt eben eine spezielle braucht. Die ist übrigens, also dann Handwerker natürlich vorgesehen, aber zum Beispiel keine Pendler. Also die
haben halt schon Pech. Relativ. Ja gut, also klar. Wenn man die auch noch mit einschließt, ja, also wenn sozusagen jeder, der irgendein Interesse daran hat, in die Stadt zu fahren, das auch darf, dann kann man sich auch wirklich sparen.
Ja, genau, also das hier einfach nur für dieses aktuelle
Zwischenergebnis
Fahrverbot in Stuttgart, kann man mal jetzt leibhaftig sehen, wie das sich gestaltet in den nächsten Monaten.
Ja. Wahrscheinlich, solange es nicht wirklich kontrolliert wird, relativ unspektakulär.
Ja.
Gut, kommen wir zu was anderem, möglicherweise spektakulärerem, auch wenn es noch ein bisschen dauern kann. Aber immerhin, der Regierungsentwurf liegt vor. Und zwar der Regierungsentwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, so soll es heißen. Das war ja so eine Phrase, die man in der Debatte der letzten Jahre im Grunde immer wieder gehört hat, Deutschland brauche endlich ein Einwanderungsgesetz. Das könnte zu der irrigen Vorstellung führen, dass die Einwanderung von Fachkräften, die sogenannte Arbeitsmigration, bisher irgendwie eine überhaupt nicht geregelte Materie gewesen wäre. Das ist natürlich nicht so. Selbstverständlich gab es auch bisher schon Bestimmungen zu dieser Frage, aber man hat es jetzt mal einheitlich in einem Gesetz Paket gegossen und man hat vor allen Dingen eine ganze Menge entbürokratisiert, liberalisiert, geändert. Insgesamt kann man jedenfalls mal sagen, wenn dieser Regierungsentwurf so beschlossen werden sollte im Bundestag, Klammer auf, da können sich natürlich immer auch noch Änderungen ergeben im Gesetzgebungsprozess, Klammer zu, dann wird er jedenfalls insgesamt mal die Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen, um hier eine Arbeit aufzunehmen, deutlich erweitern.
Also außerhalb des EU-Landes.
Genau, richtig. Also für EU-Bürger gilt ja sowieso Freizügigkeit, Arbeitnehmerfreizügigkeit auch. Das heißt, die haben ohnehin keine großen Schwierigkeiten, hier hinzukommen, um hier eine Arbeit aufzunehmen, aber eben Menschen aus Drittstaaten. Und das ist natürlich, sagen wir mal, trifft in eine politisch turbulente Zeit. Ja, einerseits gibt es ja nun viele, denen irgendwie das ganze Thema Migration sowieso zu weit geht. Auf der anderen Seite gibt es aber eben nun mal auch einen eklatanten Fachkräftemangel, der von der Wirtschaft regelmäßig bemängelt wird und die eben sagen, wir brauchen wirklich dringend neue Leute hier im Land. Die deutsche Gesellschaft überaltert und wir kriegen 1000 Stellen nicht vernünftig besetzt. Und also die Wirtschaft insbesondere hat hier auch sehr auf eine Liberalisierung gedrungen. Wie sieht die jetzt aus? Nicht so viel ändert sich für Leute, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Für die galten nämlich auch zuvor schon sehr liberale Regelungen. Da wurde Deutschland von der OECD beispielsweise sogar schon mehrfach gelobt, dass es mit die liberalsten Regelungen weltweit hätte für Hochschulabsolventen. Genau, also wenn die kommen wollen, dann hatten sie bereits ziemlich gute Karten haben, das auch nach wie vor. Für Leute ohne Hochschulstudium, aber mit Berufsausbildung und Arbeitsplatzangebot galt früher, dass sie nur kommen konnten, wenn eine sogenannte Vorrangprüfung ergab, dass man diesen konkreten Arbeitsplatz, um den es geht, nicht auch mit einem deutschen Bewerber hätte besetzen können. Das sollte natürlich sozusagen die nationale Bevölkerung davor, ja, also deren Interessen wahren, dass eben nach Möglichkeit erstmal der Platz mit einem Deutschen oder mit einem Inländer besetzt wird. Aber das klingt ja vielleicht auch irgendwie wie eine nachvollziehbare Erwägung, aber diese Vorrangprüfung hat sich einfach in der Praxis als viel zu umständlich, bürokratisch, aufwendig, zeiterfordernd.
Die wurde von der Bundesagentur für Arbeit vorgenommen, ne? Oder wie war das?
Ja, zusammen mit der Ausländerbehörde meine ich jedenfalls. Das will ich aber ehrlich gesagt gerade nicht beschwören. Und der Witz bei der Vorrangprüfung ist ja jedenfalls, als Arbeitgeber, der ich beabsichtige, jemanden eine Stelle in meinem Betrieb zu geben, habe ich ja, wenn man so will, meine eigene Vorrangprüfung schon durchgeführt. Denn im Normalfall, wenn ich irgendeine Stelle ausschreibe und da bewerben sich 5 Leute aus Deutschland und einer aus Ghana drauf, sage ich mal schon einfach aufgrund von Praktikabilitätserwägungen, wie zum Beispiel, können die mal für ein Vorstellungsgespräch vorbeifahren und ähnliches, würde ich ja vermutlich die deutschen Bewerber schon durchaus in Betracht ziehen. Ja, also und wenn ich mich dann für den aus Ghana entscheide, dann werde ich wahrscheinlich schon irgendwie meine Gründe gehabt haben, sagen wir mal so. Also zumindest eine, wenn du so willst, informelle Vorrangprüfung gibt es ja ohnehin. Und das ist dann in Zukunft eben auch die einzige, die es geben wird, denn die diese gesetzlich verpflichtende Vorrangprüfung, auf die auch bisher schon in etlichen Konstellationen verzichtet werden konnte, entfällt jetzt komplett. Bisher entfiel sie übrigens bei Mangelberufen, also wenn einzelne Berufe sozusagen, wo man wusste, da ist einfach eklatanter Mangel, Altenpflege zum Beispiel, da war es nicht nötig, jetzt ist
aber
es
jetzt gibt es ja fast
nötig.
Überall einen eklatanten Mangel, bei
ja,
Plakatklebern zum Beispiel.
Ist das so?
Ja, doch.
Das war mir gar nicht bewusst, aber ja, naja. Gut, also das
Lastwagenfahrer natürlich auch.
Dann kann man übrigens ebenfalls kommen, wenn man eine Berufsausbildung hat, aber noch keinen Arbeitsplatz und hat dann 6 Monate Zeit, um einen solchen zu finden. Und anschließend, und das ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, der Bereich, wo es so ein bisschen kontroverser wird, Personen, die keine Berufsausbildung haben, aber in Deutschland erst eine absolvieren wollen, dürfen ebenfalls einreisen, ja. Denn für die Berufsausbildung gilt nach wie vor das Erfordernis der Anerkennung der Gleichwertigkeit. Soll heißen, wenn ich sage, ich will einreisen als Bäcker, dann und ich habe irgendwie hier im Ausland ich schon lange Brötchen gebacken, ich kann das. Aber im Ausland, in dem Land, aus dem ich stamme, gibt es vielleicht keinen offiziellen Lehrberuf Bäcker, so wie es das in Deutschland gibt. Das ist einfach, Leute machen das einfach, lernen das, können das irgendwie möglicherweise auch besser oder schlechter, aber es gibt halt keinen Meisterbrief, der mir verliehen werden könnte oder ähnliches, ja. Dann wird diese Ausbildung, die ich zwar de facto vielleicht habe, diese Fähigkeiten, die ich vielleicht de facto habe, werden aber nicht anerkannt. Das heißt, das zählt in Deutschland dann im Sinne von, ich habe keine Berufsausbildung. Ja.
Ungelernt,
genau. Obwohl ich es vielleicht kann. Allerdings natürlich auch dann, wenn ich einfach tatsächlich nichts kann. Ja. Also in beiden Fällen jedenfalls, und das ist einfach das Problem, ne, dass das deutsche Berufsausbildungswesen sehr fein ausdifferenziert. Es gibt wahnsinnig viele Ausbildungsberufe. Das ist alles über sehr, wie soll man das sagen, fein verbrieft, ja. Und im Ausland halt oftmals nicht. Leute gehen einfach Berufen nach, ist so ein bisschen Learning by Doing. Und deshalb kann man halt oft diese Qualifikation, die sie möglicherweise haben, nicht anerkennen. Deshalb dürfen sie aber umgekehrt nach Deutschland kommen, auch um hier erstmal eine Ausbildung zu absolvieren, sofern sie eben noch keine anerkennungsfähige Ausbildung haben. Und das ist jetzt natürlich der Bereich, wo man dann wirklich, ja, sagen wir mal, sich auch Sorgen vor Missbrauch machen könnte. Man muss noch nicht mal unbedingt einen Ausbildungsplatz haben, um einreisen zu können, sondern man kann auch einreisen, das ist ja, wenn du jetzt so willst, auf der Qualifikationsleiter die niedrigste Stufe, ja, also weder habe ich ein Jobangebot, noch habe ich eine Ausbildung, jedenfalls keine, die hier anerkannt wird, noch habe ich hier auch nur einen Ausbildungsplatz, der mir bewilligt worden wäre, sondern ich komme erstmal nur ins Land, um mir hier einen Ausbildungsplatz zu suchen. Also jetzt, wenn man es jetzt mal ganz hart volkswirtschaftlich kalkulatorisch ausspricht, in dem Moment habe ich natürlich dem Land nicht so wahnsinnig viel zu bieten, ja. Und natürlich könnte man sich vorstellen, dass das auch genutzt werden könnte als Weg, um beispielsweise so erstmal nach Deutschland zu kommen und dann vielleicht einen Asylantrag zu stellen, oder ähnliches. Und dann, naja, man kennt das ja, wenn die Leute erstmal im Land sind, ist es natürlich deutlich schwerer, sie wieder rauszukriegen, als sie gar nicht erst reinzulassen. Diese Befürchtung gibt es. Das ist deshalb auch ein Punkt, der eben teilweise kritisiert wird.
Ist das unter diesem berühmten Schlagwort des Spurwechsels?
Ja, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, zum Spurwechsel komme ich gleich, das, was ich gerade beschrieben habe, wäre quasi der umgekehrte Spurwechsel. Also Spurwechsel meint ja eigentlich, ich bin als Asylbewerber ins Land gekommen, mein Asylantrag wird nicht angenommen, zwischenzeitlich lebe ich hier aber schon, habe eine Arbeit aufgenommen und jetzt könnte ich doch quasi, mein Gott, jetzt bin ich halt hier und gehe diesem Job nach und so weiter, kann ich dann nicht quasi in die Arbeitsmigration wechseln. Und was ich gerade skizziert habe, wäre quasi die Gefahr eines umgekehrten Spurwechsels, nämlich ich komme als Arbeitsmigrant oder zunächst mal zu Ausbildungszwecken, um dann natürlich anschließend eine Arbeit auch aufzunehmen, ins Land und wechsle dann umgekehrt in die Asylspur, ja. Und klar, also man muss sagen, ausschließen kann man dieses Risiko jedenfalls mal nicht vollständig. Das Gesetz versucht an verschiedenen Stellen das Risiko einzuschränken, beispielsweise, dass man auch für diese Ausbildungsplatzsuche schon ordentliche Deutschkenntnisse benötigt. Die hat jetzt natürlich auch erstmal nicht jeder.
Wer ist denn da ein bestimmter Schulabschluss eigentlich gefordert dafür?
Bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Auch da hast du natürlich wieder das Gleichwertigkeits- und Anerkennungsproblem jedenfalls, aber das weiß ich nicht genau. Also das ist ein Punkt, sage ich mal, den man zumindest im Blick wird behalten müssen. Und ja, dann zum Stichwort nochmal, also zu dem, was eigentlich als Spurwechsel bezeichnet wird, nämlich eben Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, die aber inzwischen hier in Lohn und Brot stehen, wo man sich fragen kann, mein Gott, wenn wir doch einerseits Leute aus dem Ausland als Fachkräfte hier haben, hier reinholen wollen und andererseits ist jemand zwar nicht unter dieser Überschrift gekommen, aber jetzt ist er halt mal da und macht sich als solche nützlich, warum sollen wir ihn dann eigentlich wieder rausschmeißen? Das ist ja so die Überlegung beim Spurwechsel. Und tatsächlich, das ist ja auch irgendwie ein legitimer Gedanke, man hat sich auf der anderen Seite war es natürlich eben die Sorge, das verstetigt noch weiter das Prinzip, dass wer hier irgendwie ankommt und einen Asylantrag stellt, am Ende nie wieder ausreisen muss, egal wie, weil irgendwas findet sich dann schon. Ja. Man hat sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt. Der sieht so aus, dass man bleiben darf, wenn man seit 18 Monaten eine Beschäftigung ausübt und seit mindestens einem Jahr hätte abgeschoben werden können, aber nicht wurde. Nicht von Sozialleistungen lebt, keine größeren Straftaten begeht und etwas Deutsch kann.
Also sich selber auch unterstützen kann, ne?
Ja, ja, genau. Und Personen, die künftig erst noch einreisen, also quasi dann ab Gültigkeit des Gesetzes, das ja noch nicht in Kraft ist, müssen auch dabei mitwirken, ihre Identität zu offenbaren, wenn sich herausstellt, dass jemand seine Identität bewusst verschleiert hat, um die Abschiebung zu erschweren, dann kann er auch abgeschoben werden, obwohl er dann möglicherweise eben schon seit 18 Monaten irgendwo eine Stelle hat. Man muss sich, also ich habe darüber auch gesprochen mit Daniel Thüm, Völkerrechtsprofessor, der sich sehr viel mit dieser Migrationsthematik beschäftigt, der sagt, ja, also das kann ja humanitär durchaus sinnvoll sein. Es kann im Einzelfall auch im Hinblick auf den deutschen Arbeitsmarkt sinnvoll sein. Man sollte sich da jetzt aber nicht unbedingt der Illusion hingeben, dass alle Leute, die auf diesem Weg bleiben dürfen, tatsächlich sehr viel zur Lösung des Fachkräftemangels unbedingt beitragen. Das sei eigentlich mehr eine Form des humanitären Bleiberechts. Es nennt sich auch Beschäftigungsduldung. Das Wort Spurwechsel kommt offiziell nicht vor, ja. Denn die Kriterien, um als abgelehnter Asylbewerber, der aber einen Job hat, dann bleiben zu dürfen, sind eben doch geringer als diejenigen, die du vorweisen müsstest, um als Arbeitsmigrant einreisen zu können, wenn das Sinn ergibt, ja. Aber gut,
ja,
kann
gut,
man
also
halt mal...
Man muss ja wirklich auch nicht alles unter diesem einen Ziel
natürlich nicht.
Stellen,
also wie gesagt, das sagt er ja auch ganz klar, es gibt natürlich humanitäre und soziale und sonstige Gesichtspunkte, die da auch absolut ins Kontor schlagen. Und ja, ich meine, man kann hoffen, dass es gibt, ach ja genau, das vielleicht ist auch noch so eine, ja... Wirkt erstmal wie so ein technisches Detail, ist aber, könnte aber in der Praxis doch auch ziemlich wichtig sein, denn die, also als Ausländer, der eben zu Ausbildungs- oder Arbeitszwecken nach Deutschland kommen möchte, muss ich eben ja einen Antrag bei den Ausländerbehörden stellen, dass sie mir ein Visum erteilen mögen, ist ja klar, zur Einreise. Und dieser Prozess hat einfach bisher offenbar je nach Land und je nach Ausländerbehörde auch extrem lang gedauert. Also bis zu einem Jahr habe ich gelesen, was ja wirklich, ich meine, Wahnsinn ist, wenn mir ein Arbeitgeber eine Stelle zugesagt hat, dann hat er im Zweifelsfall aber keine Lust, so endlos lang zu warten, bis er diese Stelle tatsächlich mit mir besetzen kann. Und dazu sieht der Entwurf eben auch vor, dass zentrale Ausländerbehörden eingerichtet werden, die so zumindest die angepeilte Zielsetzung innerhalb von 2 Wochen einen Termin ermöglichen und innerhalb von 3 Wochen das Visum erteilen oder auch verweigern, je nachdem, wie es halt ist. Ob das tatsächlich so fix gehen wird, wird man sehen, aber ich glaube, das wäre es unter praktischen Gesichtspunkten auch ja, von einiger Bedeutung.
Ja. Also es tut sich was in diesem Bereich, das ist doch mal erfreulich. Mal sehen, wie das jetzt den Gang eines jeden Gesetzes.
Ja, genau. Also es geht eben noch durch den Bundestag, ne? Es ist einerseits letztlich ein Bekenntnis zu einer ohnehin schon seit vielen Jahren klaren Tatsache, nämlich dass Deutschland natürlich irgendwie ein Einwanderungsland ist. Ob die Lösung, die jetzt hier gefunden wurde, in allen Punkten optimal ist, wird sich zeigen, wird auch sehr dann von der praktischen Umsetzung abhängen. Es gibt sicherlich ein paar Punkte, die man, sagen ich mal, zumindest im laufenden Vollzug kritisch im Blick behalten muss, ob sie dann beispielsweise irgendwie Missbrauch im größeren Stil ermöglichen oder nicht, habe ich ja gerade auch teilweise angesprochen. Aber ich glaube, so prinzipiell als Signal ist es schon irgendwie eine positive Sache, auch mal einfach darzustellen, dass das Migration eben auch oft was sehr Positives ist und etwas, worauf wir auch schlechterdings angewiesen sind.
Ja, allerdings, kann man
insofern
gut sagen.
Ja, also das ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Dann kommen wir jetzt zum Fall Klaas Relotius. Den wollen wir hier nicht komplett neu aufrollen. Der hat, wie gesagt, schon für viel Diskussionen gesorgt, auch viel an Selbstkritik und Kritik hervorgebracht. Wir wollen uns jetzt mal ganz stark konzentrieren auf einen Teilaspekt von Klaas Relotius und dem Machenschaften eben beim Spiegel. Also nochmal einfach nur als kleine Zusammenfassung, Klaas Relotius, eben der langjährige Mitarbeiter vom Spiegel, hat übrigens auch für die Sonntagszeitung vor Jahren mal geschrieben. Soweit ich weiß, ist da übrigens aber nichts hängen geblieben, das nur als Klarstellung. Aber natürlich war Klaas Relotius in den Medien bekannt. Er hat eben nicht nur für den Spiegel geschrieben, aber eben in den letzten Jahren vor allen Dingen für ihn und eben zuerst als freier Mitarbeiter und dann als fester Mitarbeiter. Und herausgekommen ist eben kurz vor Weihnachten, dass viele von den schönen Geschichten, die wir geschrieben haben, von den auch opulent preisgekrönten Geschichten, da vieles erstungen und erlogen war. So, jetzt geht es konkret darum, dass inwieweit das überhaupt strafbar ist. Denn wurde ja auch, das fand ich immer ganz spannend, viel von krimineller Energie gesprochen, die Herr Relotius da an den Tag gelegt haben muss. Das, finde ich, macht immer nur dann Sinn, wenn es auch tatsächlich Straftatbestände gibt, die da zu erfüllen sind. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Es geht insbesondere um Täuschungshandlungen, die er begangen hat im Zusammenhang mit einer Geschichte, die er im Juli 2016 unter dem Titel Königskinder beim Spiegel veröffentlicht hat. Und zwar geht es da um zwei Kinder, Ahmed und Aline. Das sind zwei syrische Flüchtlingskinder, die in Syrien mit ihren Eltern lebten. Da sind beide Eltern gestorben und die dann in die Türkei geflohen sind und sich dort ihren Lebensunterhalt getrennt voneinander verdienen. Der Junge eben als Schrotthändler, das Mädchen als Näherin in einer Kleiderfabrik 300 Kilometer weiter weg in einem anderen Dorf in der Türkei. Und das hat eben Klaas Relotius aufgeschrieben, und zwar so anrührend aufgeschrieben, dass er damit einen Preis bekommen hat und außerdem etliche Leser da auch helfen wollten, ganz berührt waren von der Geschichte und spenden wollten. Und das hat er in der Tat auch unterstützt und hat quasi, so stellt es jedenfalls der Spiegel da, tatsächlich auch zu Spenden aufgerufen, hat gesagt, sie können diese beiden Kinder, dieses Geschwisterpaar unterstützen. Ich werde dafür sorgen, dass die beiden mit ihrem Onkel zusammengeführt werden, damit es endlich einen gibt, der sich um sie kümmert, den auch wohl gesonnen ist, denn diese Geschichte ist ja auch wirklich voller Ungemach, voller
Also die sind da beide in so einer Art von Sweatshop, jedenfalls unter total grausigen Bedingungen, noch dazu ohne Eltern und so weiter. Also da muss man schon wirklich viel Mitleid für die beiden empfinden, zumindest wenn es dann alles so gestimmt hätte.
Ja, es ist eben tatsächlich, nur um das nochmal aufzudröseln, es gibt wohl vieles, was an dieser Geschichte nicht stimmt. Klaas Relotius selber hat direkt danach gesagt, nachdem das aufgeflogen ist, nachdem er auch sein umfangreiches Geständnis gemacht hat, dass diese Geschichte weitgehend wahr, also dass sie wahr ist, hat er noch behauptet. So sagt es jedenfalls der Spiegel. Inzwischen hat sich herausgestellt, nach Kontaktaufnahme mit einem Fotografen, eben der Klaas Relotius begleitet hat, dass vieles doch nicht stimmt. Also die beiden zum Beispiel sind gar keine Geschwister. Ob sie sich jemals über den Weg gelaufen sind, weiß man gar nicht. Der Junge ist wohl bekannt, lebt aber, ist auch kein Vollweise, sondern lebt mit seiner Mutter eben zusammen. Also all das hat der Spiegel klargestellt.
Der wahre Kern ist, es gibt zwei syrische Kinder, so ungefähr. Ja.
Den in der Türkei, denen es schlecht geht.
Ja, aber auch nicht so schlecht, zweifellos, aber auch nicht so extrem schlecht, horrorhaft, wie es eben in dem Artikel anklingt.
Genau. So, und jetzt ist eben viel Geld gespendet worden, also viel Geld, es sind 7.000 Euro wohl gespendet worden. Man muss sagen, es gibt eben eine Version des Spiegel, der hat eben inzwischen Strafanzeige gestellt wegen Spendenbetrugs. Das ist eben der einzige Straftatbestand, wegen denen der Spiegel gesagt hat, er geht dagegen vor. Es gibt ja noch andere Konstellationen, die man sich vorstellen könnte, ob zum Beispiel Klaas Relotius gegenüber dem Spiegel einen Betrug begangen hat, indem er eben falsche Geschichten geliefert hat. Da hat auch die Staatsanwaltschaft Hamburg gesagt, dem wollen sie nicht weiter nachgehen, denn da sehen sie nicht die Gefahr einer Verwirklichung sozusagen.
Kein Anfangsverdacht.
Anfangsverdacht. Und hier ist sozusagen der einzige Komplex, wo tatsächlich man auch mal ganz nüchtern durchdeklinieren könnte, ob da was dran ist. Denn das ist in der Tat auch strafrechtlich eine total interessante Konstellation. Ne? Denn dieser Spendenbetrüge gibt es rauf und runter, kennt man in unterschiedlichen Konstellationen, aber die immer ganz entscheidend abweichen von diesem konkreten Fall. Nämlich das, was man oft kennt, sind ja zum Beispiel, das wird auch übrigens in Prüfungen rauf und runter abgefragt, ne? Also die Leute, die sich als Obdachlose ausgeben und von Tür zu Tür gehen, um Spenden zu sammeln, ja, die aber tatsächlich gar keine Obdachlosen sind, sondern eben eigentlich durchaus Geld haben, sondern sich einfach nur selber bereichern wollen. Hier war es ja aber ganz anders. Ne? Also Klaas Relotius hat quasi zu Spenden aufgerufen, hat gesagt, ihr könnt hier diesen Kindern und dem Onkel helfen. Ich werde das Geld persönlich vorbeibringen und dafür sorgen, dass sie eben ein vernünftiges Leben haben. Er hat dann auch tatsächlich im Nachgang gesagt, er hat dafür gesorgt, dass diese Kinder eben nicht mehr arbeiten müssen, sondern jetzt Kind sein dürfen. Also all das hat er vorgegaukelt. Tatsächlich ist es wohl so, so ist eine Pressemitteilung seines Verteidigers, seines Rechtsanwaltes Michael Filippi aus Hamburg eben zu entnehmen, sind 7.000 Euro eingegangen an Spendengeldern. Und bei dem Einsammeln der Spenden hat tatsächlich auch quasi Klaas Relotius, das hat ist in dieser Pressemitteilung eingeräumt, ja auch den Anschein weiter erweckt, ja, dass es dieses Geschwisterpaar tatsächlich gibt, ja, und dass es dass an diesem Schicksal, dass dieses Schicksal wahr ist. Und tatsächlich hat er das dann aber aufgestockt, diese 7.000 Euro, die er eingesammelt hat, hat sie aufgestockt auf 9.000 Euro und hat sie dann im Oktober 2016 an die Diakonie gespendet. Ja? Und
Diakonie, das, Katastrophenhilfe. Schon auch für ein Projekt zur Unterstützung von kriegsflüchtigen Kindern. Also es geht irgendwie schon durchaus in die Richtung dessen, was die Spender auch gedacht haben. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Die dachten, wir spenden für diese beiden Kinder und nicht, wir spenden irgendwie im weitesten Sinne für kriegsflüchtige Kinder im Irak.
Genau, und da ist ja mal ganz spannend, sich den Betrug anzugucken, ne? Geregelt in 263 des Strafgesetzbuches. Und da gibt es eben viele Dinge, die in dieser Konstellation relativ unproblematisch sind. Also um zu einem Betrug zu kommen, muss erstmal eine Täuschung vorliegen. Hier hat auch ganz klar der Anwalt gesagt, also Klaas Relotius hat eingeräumt, dass er tatsächlich Dinge verfälscht hat, dass er Fakten falsch dargestellt, verfälscht und hinzuerfunden hat. Ja, ne? Also das ist unstreitig so. Dann braucht man eben einen Irrtum auf Seiten derjenigen, der ihm gespendet haben. Also tatsächlich sind ja da Leute reingefallen und haben gedacht, sie können jetzt tatsächlich diesem Geschwisterpaar, das es so nicht gibt, unter die Arme greifen und weiterhelfen. Also das ist auch relativ unproblematisch der Fall. Dann braucht man eine Vermögensverfügung, also das Geld, was da geflossen ist. Und die große Frage ist tatsächlich der Schaden.
Ja,
gibt es hier überhaupt einen Schaden auf Seiten der Spender, die ja tatsächlich ihr Geld loswerden wollten und auch gar nichts dafür haben wollten, nicht für sich jedenfalls, sondern gesagt haben, ja, nimmt mein Geld und tut damit alles, was ihr tun könnt, um diesen Kindern zu helfen. Also die Frage ist, hier ist ein Schaden entstanden.
Ja, das darum rankt sich eine wirklich ausufernde juristische Debatte, wie der Schadensbegriff beim 263 eigentlich zu ermitteln sei. Denn du sagst gerade schon, wenn man einfach nur quasi buchhalterisch eine Bilanz des Vermögens zieht, dann muss man ja sagen, zu spenden, egal zu welchem Zweck und egal wie das Geld danach tatsächlich verwendet wird, ist ja eine bewusste Selbstschädigung. Also ich gebe 1.000 Euro Spendengeld weg, danach habe ich 1.000 Euro weniger. Insoweit kann man, wenn man so will, bin ich zwar geschädigt, aber das ist mir ja bewusst, das nehme ich ja gerade im Kauf in dem Moment, wo ich spende. Und deshalb gibt es auch Vertreter der reinen Lehre, die sagen, nein, wer freiwillig Geld weggibt, der macht es eben. Und wenn das dann nicht zu dem Zweck verwendet wird, dann ist das ärgerlich. Man kann das als strafwürdig empfinden, aber dafür ist der 263 StGB nicht da. Die herrschende Lehre sieht es anders und korrigiert solche und auch noch ein paar andere Konstellationen mit der Lehre von der Zweckverfehlung, indem sie eben sagt, ja, und da wird es dann auch schon schwierig. Also nicht jeder Zweck, den man irgendwie verfolgt, in dem Moment, in dem man irgendwem Geld gibt, ist, wenn er dann nicht eintritt, bereits ein solcher, der zur Bejahung des Schadensmerkmals führen würde. Ja, also ich kann alle möglichen Motive hintergründiger Art haben und wenn die sich nicht einstellen, dann bedeutet das nicht unbedingt schon, dass sozusagen das Geld, was ich dafür weggegeben habe, für mich einen Schaden darstellt. Aber jedenfalls bei sozial anerkannten Zwecken, die auch, wo auch die Verfolgung dieses Zwecks quasi nicht nur irgendwie vielleicht ein Nebenaspekt war, sondern ganz klar im Vordergrund stand, und so ist es ja bei Spenden eben, kann man jedenfalls mal davon ausgehen, dass ein Schaden vorliegt, wenn das Geld dann völlig anders verwendet wird. Also in deinem Beispiel der Bettler, der so tut, als sei er irgendwie bedürftig und obdachlos, aber in Wirklichkeit hat er ein gutes Auskommen und dem spende ich Geld in der Erwartung, dass es ihm halt irgendwie besser geht und er sich was zu essen kaufen kann, aber in Wahrheit sitzt er irgendwie zu Hause und in seiner Eigentumswohnung und geht ihm prächtig und der lacht sich ins Fäustchen, ja. Das wäre dann quasi eine Zweckverfehlung, die sich auch in einem Schaden auswirken würde.
Hm. Hier ist ja eben der Fall nochmal ein bisschen anderer. Ich finde das wirklich auch total spannend, weil man kann ja natürlich irgendwie auch sagen, dass vielleicht nochmal zur Erinnerung, es gibt natürlich auch harsche Kritiker, die einfach sagen, hier wird einfach der Betrugstatbestand eben ausgeweitet, weil was man ja im Strafrecht eigentlich möglichst unterlassen sollte, ne? Denn es ist natürlich nun Ultima Ratio und verbietet sich ja in vielfacher Hinsicht, das weiterzuziehen, also Fälle zu umfassen, die eigentlich gar nicht gemeint sind. Hier ist eben auch einfach der Gedanke, dass man wirklich, glaube ich, ein abschreckendes Beispiel setzen möchte, dass es einfach nicht geht, sozusagen Spendengelder zu veruntreuen, das ist sozusagen immer der untechnische Begriff, aber einfach zu nehmen und für ganz andere Dinge meistens eben für sich selber zu nutzen. Das ist sozusagen das Ziel dieser Erweiterung. So, und beim Bettlerbeispiel ist es ja schon nachvollziehbar, aber hier haben wir jetzt ja wirklich die bemerkenswerte Konstruktion, dass zumindest der Anwalt von Herrn Lotus sagt, er hier steht niemals zur Debatte, dass er das selber behält. Ganz im Gegenteil, er hat das ja sogar noch aufgestockt um 2000 Euro und hat es dann eben an einen vielleicht vergleichbaren, aber doch nicht denselben Zweck gespendet, zu dem es ursprünglich eingesammelt war.
Also dazu muss man erstmal sagen, wir unterstellen jetzt mal, dass das stimmt. Denn wenn das nicht stimmt, wenn er in dem Moment, wo er die Spendengelder vereinnahmt hat, beabsichtigt haben sollte, die für sich zu behalten, dann ist es meines Erachtens auf jeden Fall ein Betrug. Die anderen Tatbestandsmerkmale kommen wir gleich noch zu, aber die würde ich dann ebenfalls als relativ unproblematisch gegeben ansehen. Und dann würde es ihm auch nicht mehr helfen, dass er es sich später eben vielleicht dann doch wieder anders überlegt hat und die Sache dann eben an die Diakonie gespendet hat, sondern dann wäre der Tatbestand in dem Moment schon vollendet. Und die Tatsache, dass er dann irgendwann sich überlegt, ach, jetzt verwende ich das Geld aber doch irgendwie für einen guten Zweck, das könnte man dann in der Strafzumessung berücksichtigen, aber nicht bei der Frage, ob der Betrug erstmal vollendet ist oder nicht. Wenn es aber natürlich so ist, wie sein Anwalt behauptet, nämlich, dass er von Anfang an beabsichtigt hat, das zu spenden, dann ist eben in der Tat die Frage, liegt dann eine Zweckverfehlung vor oder nicht? Und das ist eine Konstellation, die ich genau so jetzt beispielsweise auch beim Blick in den Kommentar noch nicht vorgefunden habe, weil sie natürlich auch höchst ungewöhnlich ist. Also wer macht das schon, dass man quasi einen guten Zweck vorspiegelt, auch einen guten Zweck erfüllen will, aber halt einen anderen als den, den man vorgegeben hat. Und dann daran anschließend die Frage, wie anders darf der Zweck dann sein? Also ich meine, wer könnte es ja zum Beispiel auch der Deutschen Umwelthilfe gespendet haben? Könnte man ja auch sagen, ist auch eine Spende, aber es hätte dann mit dem ursprünglich von den Spendern beabsichtigten Zweck noch viel weniger zu tun, wohingegen so es ja schon für kriegsflüchtige Kinder eingesetzt wird, was ja doch zumindest relativ nah dran ist an dem, was sie erhofft haben. Und ich finde es interessant, das ist eben, weil man bei diesen Zweckverfehlungsgeschichten letztlich in normative Erwägungen reinkommt, finde ich, kann man hier auch durchaus beide Antworten vertreten. Also ich mache es nochmal vielleicht mit dem Bettlerbeispiel. Nehmen wir mal an, Bettler, der auch tatsächlich bedürftig ist. Ja, ich gebe dem Geld mit natürlich der inneren Zweckerwartung, der benutzt dieses Geld, um eben irgendwie, was weiß ich, sich Essen zu kaufen oder wie auch immer zurechtzukommen. So, wenn er jetzt aber zum Beispiel dieses Geld mit seiner Familie teilt, von der ich gar nicht weiß, dass es sie gibt, ist das dann eine Zweckverfehlung? Wahrscheinlich nein, weil man wahrscheinlich irgendwie sagen würde, naja, aber irgendwie, dass der auch für seine Familie das Geld auch mit aufwendet, für die er irgendwie einstehen muss, das ist irgendwie, wenn man drüber nachgedacht hätte, wäre es jedenfalls mit erfasst, das liegt irgendwie nah. Was ist aber, wenn der vielleicht irgendwie mit einer ganzen organisierten Bettlergruppe zusammenarbeitet, die Stadt in Gebiete aufgeteilt hat und ihre erbettelten Beträge gemeinsam poolt? Wäre auch das noch, also würde ich auch mit diesem Wissen noch gespendet haben wollen, wenn ich darüber getäuscht wurde, dass das nicht so ist. Kann man vielleicht so oder so beantworten, ja. Also, und eben sinngemäß hier, nehmen wir mal an, diese beiden Geschwister hätte es tatsächlich gegeben, aber es hätte noch ein drittes Geschwisterlein gegeben, das in der Geschichte nicht auftaucht. Hätte ich dann was dagegen gehabt, dass mein Spendengeld auch zumindest auch für dieses dritte Geschwisterlein verwendet wird? Ja, hätte ich wirklich gewollt, dass es nur den beiden zukommt, aber nicht dem dritten? Wahrscheinlich nein. Aber will ich deshalb auch, dass es ganz allgemein kriegsflüchtigen Kindern zukommt, ganz unabhängig von diesen beiden Protagonisten? Who knows? Also ich finde.
Und dann eben der Diakonie als ein
als Mittler auf dem Weg dahin sozusagen. Ja, also ich finde, es ist nicht völlig eindeutig, wenn es denn tatsächlich überhaupt erstmal so ist, dass er auf jeden Fall vorhatte, es der Diakonie zu spenden. Wenn nicht, dann ist es meines Erachtens klarer.
Da sind schon die sozusagen die Probleme, die sich im objektiven Tatbestand abspielen. Wie gesagt, eine total interessante Konstellation des bisher üblichen Spendenbetrugs. Auf der subjektiven Seite, eben das für alle nur Juristen eben gesagt, das ist auch immer noch eine heikle Situation, eine heikle Hürde, die man überspringen muss bei der Strafbarkeit. Denn natürlich muss derjenige dann auch einen Vorsatz gehabt haben. Also er muss zumindest bewusst in Kauf genommen haben, dass hier ein Straftatbestand begeht. Das dürfte hier relativ, dürfte man auch annehmen. Schwieriger wird es eben bei der Bereicherungsabsicht. Das ist eben auch eine Besonderheit bei einigen Vermögensdelikten eben. Da muss es eben eine bestimmte Absicht geben. Also es muss geradezu darauf gezielt haben, entweder sich oder eben Dritte zu bereichern.
Ja, es muss ein subjektives Merkmal vorliegen, das keine Entsprechung im objektiven Tatbestand hat. Eben einfach diese Absicht der Bereicherung, weil der objektive Tatbestand setzt ja keine tatsächlich erfolgte Bereicherung voraus.
Genau.
Aber subjektiv muss sie auf jeden Fall beabsichtigt gewesen sein. Und da käme es dann halt auch wieder drauf an. Ne? Ich würde sagen, wenn er erstmal vorgehabt haben sollte, das Geld selbst zu behalten, dann sehe ich kein großes Problem. Auch wenn es dann, wie gesagt, wenn es sich dann irgendwann nachher anders überlegt, ist zu spät. Wenn er, wie behauptet, vorgehabt haben sollte, es direkt der Diakonie zukommen zu lassen, würde ich sagen, Drittbereicherungsabsicht, vorausgesetzt, man kommt überhaupt so weit, weil man den Schaden bejaht.
Und dann gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit, dass er sozusagen vielleicht auch tatsächlich in irgendeiner Art und Weise vorhatte, das Geld zumindest teilweise dann an die Opfer zu bringen, zum Beispiel an den Jungen, ja, der zumindest auffindbar ist und der ja auch mit Familienangehörigen zusammen wohnt, ist ja nicht ausgeschlossen, dass er zumindest das vorhatte. Das ist in der Tat jetzt eine schwierige Konstellation, die auch, sollte es jemals zu einem Gerichtsverfahren kommen, dann auch schwierig wird, quasi zu besprechen, zu verhandeln. Ja. Aber das sind so ein bisschen die Konstellationen, die Schwierigkeiten, die sich hier auftun.
Auch das, was du gerade sagst mit dem Jungen, ist auch ein interessanter Punkt. Wenn man jetzt sagt, ja, den gab es ja offenbar schon. Aber andererseits stimmen viele Dinge, die über den geschildert wurden, nicht. Auch das würde ich, glaube ich, beim Schaden und somit bei der Zweckbestimmung festmachen. Also ist der Junge, der real existiert und dem möglicherweise Geld hat zukommen sollen, auch wirklich derjenige, den ich in meine Zweckbestimmung eingeschlossen habe? Oder stimmen so viele Details über den nicht, dass man sagen muss, letztlich ein ganz anderer Junge, der teilt nur den Namen und sonst nicht viel? Schwierige normative Fragen, die sich da stellen.
Genau.
Aber ich würde behaupten, ungewöhnliche Konstellation und vielleicht auch ganz examenstauglich.
Ja, das könnte man sich vorstellen. Also, das wollten wir dann zum Thema Klaas Relutius dann auch mal
gesagt haben.
Wer möchte, wer sich übrigens an diesen strafrechtlichen Überlegungen beteiligen möchte, den würde ich jetzt mal dazu auffordern, uns zu schreiben, vielleicht die eine oder andere Überlegung zum Thema soziale Zweckbindung mitteilen, Zweckverfehlung. Das geht auf Twitter immer ganz gut, aber eigentlich wäre es auch schön, wenn wir dazu mal eine schöne Diskussion auf unserer Internetseite, auf unserer Blogseite zu diesem FAZ-Einspruch-Podcast zustande krächten.
Krächten. Kriegten. blogs.faz.net/Einspruch wäre der Ort dafür. Da findet ihr alle Folgen jeweils mit einem eigenen Eintrag. Dort findet ihr übrigens auch die Shownotes mit weiterführenden Links zu all den Dingen, über die wir hier reden. Und ihr habt eben die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Das könnt ihr gerne tun und wir antworten in aller Regel auch darauf. Ja.
Ja, das war eben zum Fall Relutius.
Ach, vielleicht ganz kurz noch zu Relutius. Ja, also nur noch rein vorsichtshalber, also 266 StGB, Untreue könnte man ja auch noch dran denken, ob es nicht vielleicht das gewesen sein könnte. Ich glaube eher nein, denn Untreue hat zwar verschiedene Tatbegehungsvarianten, aber alle setzen mal das Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht voraus. die kann man zwar auch durch Rechtsgeschäft erwerben. Das heißt prinzipiell, wenn ich halt ein bestimmtes Auftragsverhältnis eingehe, zum Beispiel, was weiß ich, als Vermögensverwalter wäre doch ein naheliegender Gedanke, mich um eben die Vermögensinteressen eines anderen zu kümmern und dann über dessen Vermögen verfügen darf, dann reicht das. Aber die Rechtsprechung grenzt es eben ein und sagt, es muss von einer gewissen Dauer, von einem gewissen Gewicht sein. Derjenige, der diese Vermögensbetreuungspflicht hat, muss auch eine gewisse Selbstständigkeit bei den Entscheidungen haben, die er trifft. Ja, und zwar also sozusagen nicht nur, dass er sich die rechtswidrigerweise rausnimmt, sondern dass er sie auch, dass sie auch vorgesehen ist, eine gewisse Selbstständigkeit und Manövrierfähigkeit. Und hier war doch eher mal vorgesehen, dass er das Geld einfach nur entgegennimmt als Mittler und zack weiterleitet an den Onkel oder die Kinder und nicht so sehr, dass er jetzt nach Art einer Hilfsorganisation irgendwie umfassende Dispositionen tätigt und überlegt, wie viel Care-Pakete und wie viel, was weiß ich, dies und jenes erkauft und wo er das hinschickt und mit 1000 Unterhändlern Verträge abschließt und so. Also ich glaube, das reicht nicht für eine Vermögensbetreuungspflicht und damit wäre man dann auch direkt raus beim 266.
Und noch ein letzter Hinweis, etwas, was rechtlich, strafrechtlich überhaupt keine Relevanz hat, ist etwas, was der Verteidiger in seiner Pressemitteilung aber noch erwähnt hat, dass sicherlich vor allen Dingen aus moralischen Gründen, denn Klaus Relutius hat wohl angekündigt, die Spenden wieder zurückzuzahlen an die Spender. Ich meine, das Geld hat er natürlich überwiesen, also das hat er dann quasi aus seiner eigenen Tasche bezahlt, 9.000 Euro. Ne? Das Geld geht dann eben zurück. Offensichtlich hat er zu einzelnen Spendern oder zu den Spendern auch noch so viel Kontakt, dass das problemlos nötig wäre. Das ändert jetzt an der möglichen Strafbarkeit nichts, aber ist natürlich ein Signal.
Strafzumessung würde das gegebenenfalls auch was ändern.
Genau.
Ja, dann.
Jetzt kommen wir wirklich zu einem ganz anderen Thema, wo es mal ab zur Abwechslung um Milliarden geht. Nein, also mindestens um Millionen, aber es ist einfach wirklich großartig. Es geht nämlich um Apple und Qualcomm. Das ist nämlich ein Chiphersteller, bisher relativ unbekannt, aber erlangt jetzt weitergehende Berühmtheit, weil er natürlich sinnvolle und wichtige Chips herstellt, aber auch, weil er sich mit Apple einen Patentkrieg liefert,
an vielen
schon,
Fronten.
Ja, schon in vielen Jurisdiktionen, wie es immer so schön heißt, eben nicht nur in Deutschland, auch in Amerika und China, aber eben auch in Deutschland. Und das wirft mal wieder ein Schlaglicht auf die Patentstreitigkeiten, die es hier in Deutschland gibt. Ein irres Geschäft, ja, muss man sagen, von dem tatsächlich vor allen Dingen drei Standorte in Deutschland, Justizstandorte in Deutschland profitieren. München, Mannheim und Düsseldorf haben wirklich ausgewiesene Patentkammern. Und da gibt es immer wieder große Streitigkeiten, also von wirklich vielen Technologieherstellern. Apple ist auch immer wieder dabei. Und jetzt hat Apple verloren. Das war kurz vor Weihnachten, hat das Landgericht München dem Hersteller der iPhones untersagt, verschiedene Modelle zu vertreiben in Deutschland. Das wäre das iPhone 7, 8, also jeweils auch in der Plus-Variante, 7 Plus, 8, 8 Plus und dann das eine ältere Version, 10, ne? Genau, das iPhone X, denn damit verletze Apple Patente von Qualcomm und zwar eben, also indem es die Technologie nutzt, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Und das geht natürlich nicht und deswegen wurde der weitere Vertrieb untersagt.
Und zwar ist das eine Technologie, die jedenfalls mal im Ergebnis darauf abzielt, Akku-Laufzeit rauszuholen oder Stromverbrauch zu sparen. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist natürlich super kompliziert.
Ja, das weiß übrigens auch niemand so genau. Das fand ich eben das Schöne an diesem Patentverfahren. Das ist echt irre, ne? Also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass da wirklich hoch dotierte Anwälte vor Gericht auftauchen, sich über wahnsinnig technische Dinge austauschen. Ich weiß immer nicht so genau, wer da eigentlich folgen kann. Die Gerichte, muss man sagen, sind ja Spezialkammern. Die sind also wirklich technologisch ziemlich versiert. Es gibt viele Anwälte übrigens auch. Ich weiß nicht, wie es bei Richtern ist, aber die haben tatsächlich eine Doppelqualifikation, sind viele Juristen und Ingenieure.
Patentanwälte.
Ganz bemerkenswerte Zunft. Aber es ist eben auch hier, deswegen wollten wir das mal vorstellen, so bemerkenswert gewesen, weil tatsächlich auch das Gericht eingeräumt hat in seinem Urteil, dass ob dieses Patent tatsächlich verletzt wurde, lässt sich eigentlich gar nicht so genau sagen. Und zwar, weil Qualcomm eben nicht die entscheidenden Informationen hat. Das legt eben Apple nicht offen. Also dazu muss man wissen, dass Apple hier in diesem Zusammenhang noch mit einem Zulieferer arbeitet. So, und da sind natürlich immer auch Geschäftsgeheimnisse betroffen. Und der Zulieferer behauptet eben, wir benutzen diese Technologie ohne, also in erweiterter Form. Also wir haben das eben über Software noch aufgepeppt. Deswegen verletzen wir hier keine Patente. Aber letztendlich, ob das so ist, konnte vor dem Gericht gar nicht geklärt werden, weil eben die Geschäftsgeheimnisse nicht offengelegt werden müssen. Ja. Ja. Und also das hat wirklich auch das Gericht relativ schön nochmal auseinanderdezidiert, auch für den nicht juristischen Teil der Bevölkerung, warum das sozusagen so ist, dass dann ja auch im Gegensatz zum Strafverfahren eben keine Ausforschung betrieben werden darf. Ne? Also es wird nur ganz eingeschränkt überhaupt Beweis erhoben. Ansonsten gilt eben das Prinzip, dass die Parteien darlegen und dann sozusagen in ihre widerstreitenden Interesse aufzeigen. Und wenn man es nicht klären kann, dann gewinnt in diesem Fall Qualcomm, die das eben.
Ja, also die haben halt jedenfalls mal vorgetragen, genau, ne, dass offensichtlich dieser Energieeinspareffekt irgendwie stattfindet. Und sie sagen, das ist eigentlich nur möglich, indem die unser Patent benutzen. Genau. Apple sagt, nein, wir erzielen zwar vielleicht irgendwie diesen Einspareffekt, aber eben nicht, indem wir euer Patent benutzen, sondern mit irgendeiner anderen Lösung, die wir gefunden haben, beziehungsweise die unser Zulieferer gefunden hat. Ja. Wie die genau funktioniert, diese andere Lösung, das können wir euch aber nicht sagen, ja, und auch in diesem Verfahren nicht offenbaren, weil das ein Geschäftsgeheimnis unseres Zulieferers ist. Und dann sagt das Gericht, naja gut, aber Qualcomm hat ja sozusagen alles vorgetragen, was es irgendwie konnte. Mehr ist ihm nicht möglich. Apple wäre, ja, mehr möglicher, zumindest eher möglich. Also jedenfalls läge es natürlich eher bei Ihnen, das irgendwie mit Ihrem Zulieferer zu klären und dann im Verfahren irgendwie offenzulegen, wie es denn sonst funktioniert. Da Sie das nicht tun, unterliegen Sie.
Genau, so ist der Mechanismus. Ist ganz hübsch, das mal so darzulegen. Und dann kommt eben noch was oben drauf. Also es ist ja so, dass tatsächlich dieses Urteil sofort vollstreckbar ist, wenn Qualcomm also bereit ist, einen Millionenbetrag von 668,4 Millionen Euro zu hinterlegen, dann kann es sofort als Sicherheitsleistung, dann kann es sofort vollstreckt werden. Also dann kann sofort Apple gezwungen werden, alle nicht aus dem Verkehr zu ziehen, sondern gar nicht erst zu vertreiben.
Ja, also die schon verkauften sind halt verkauft, da müsste man dann noch gucken. Aber
dafür gibt es dann eben Schadensersatz. Ne? Ja. Das wäre dann eben die Möglichkeit, der ist natürlich auch schwierig zu berechnen und zu erwirken. Aber jedenfalls, das wäre sozusagen eine andere Baustelle, die sicherlich auch noch kommt. Aber jedenfalls geht es jetzt darum, die nicht weiter zu vertreiben, also das Unrecht nicht weiter zu vertiefen. Und da man nicht ausschließen kann, dass vielleicht Apple doch irgendwann mal in einem langen Rechtsstreit gewinnt, muss eben derjenige, der das möchte, also in diesem Fall der Chiphersteller Qualcomm, Sicherheiten hinterlegen, dass sie im Falle eines Obsiegens von Apple Schadensersatz zahlen können.
Für
wiederum
den Verlust,
dafür,
der ihnen dadurch entsteht, dass sie die iPhones eine Zeit lang nicht verkaufen dürfen. Ja, und es war zwar irgendwie infolge des Urteils dann auch teilweise in Medien zu lesen, dass Apple die eben iPhone 7, 8 und das erste X, jetzt nicht das XR und XS, die sind wohl nicht mehr betroffen, tatsächlich aus seinen Läden genommen hätte. Ich habe es gerade mal online probiert zu bestellen, es schien mir zu gehen. Ich meine, ich habe die Bestellung jetzt nicht endgültig abgeschlossen, vielleicht wäre dann im allerletzten Schritt doch noch ein Hinweis gekommen, hoppla, sorry, können wir momentan in Deutschland nicht liefern, aber zumindest so bis zur Eingabe der Zahlungsdaten ging's. Aber wir wissen es auch nicht so ganz genau, ne? Vielleicht hat Qualcomm eben auch einfach die Sicherheit noch nicht hinterlegt und kann deshalb auch noch nicht vollstrecken.
Ja, damit hat eben das Landgericht dann auch gar nichts mehr zu tun. Denn die haben gesagt, ihr könnt jetzt vollstrecken, ja, also sofort vollstrecken, wenn ihr wollt. Dafür müsst ihr das hinterlegen. Und ob ihr das macht, ja, die Sicherheit, ob ihr die überhaupt zusammenkratzen könnt, 668 Millionen Cash sind ja nun auch,
haben,
muss
ja.
man auch erstmal haben, die man irgendwo parken kann. Das ist sozusagen nicht mehr Sache des Landgerichtes. Jetzt kann natürlich die ganze Sache, kann natürlich noch angefochten werden, das ist klar. Ne? Also eine endgültige Entscheidung ist nicht, aber jedenfalls kurz vor Weihnachten die ziemlich überraschende Nachricht. Also Apple darf einige seiner iPhones hier in Deutschland nicht mehr vertreiben. Und das eben als Ausfluss eines wirklich sehr umfangreichen Patentstreits. Wie gesagt, es sind noch etliche Verfahren anhängig, es sind unfassbare Gelder, die da versenkt werden im Streit zwischen diesen Telefonen und Handy- und Technologiegiganten. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Ja. So, also das dazu.
Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende, ne? Und damit, wie steht's zum Schluss beim gerechten Urteil? Das greift etwas auf, worüber wir in Folge 53 schon gesprochen haben. Da hatten wir nämlich berichtet, dass die Open Knowledge Foundation das Bundesgesetzblatt kostenlos ins Internet gestellt hat. Das Bundesgesetzblatt, darin müssen alle neuen Gesetze erscheinen und verkündet werden und auch dann treten sie gemäß Artikel 82 des Grundgesetzes erst in Kraft. Das Bundesgesetzblatt online, also quasi die online durch abrufbare Variante dessen, wurde bisher vom Dumont Verlag verwaltet, also von einem privaten Verlag, der hatte den Auftrag bekommen, sich darum zu kümmern quasi. Da konnte man als einfacher Bürger auch in der Tat hingehen und eben die einzelnen Veröffentlichungen abrufen, aber man konnte das nicht durchsuchen, man konnte die Sachen teilweise nicht ausdrucken und so weiter. Wenn man da also einen Zugang mit voller Funktionalität haben wollte, dann musste man ein Abo abschließen, das kostete Geld. Da hat die Open Knowledge Foundation eben gesagt, das geht ja wohl gar nicht, Gesetze gehen uns doch schließlich alle an, wir stellen es jetzt kostenlos online. Ob das alles so rechtlich zulässig war, ist ein bisschen streitig. Wie gesagt, das haben wir detailliert in Folge 53 besprochen, aber es könnte auch sein, dass sie damit quasi etwas angestoßen haben, was sich jetzt verselbstständigt. Denn die noch Bundesjustizministerin Katharina Barley hat dem Kollegen Hendrik Widuwild gesagt, dass Gesetze und Verordnungen künftig uneingeschränkt digital veröffentlicht werden sollen. Also das heißt, das Bundesjustizministerium will quasi die Zuständigkeit für die Veröffentlichung des Bundesgesetzblatts online wieder originär an sich ziehen und insbesondere will es dann eben auch jedermann einen vollfunktionalen Zugang gewähren, der das denn haben möchte, also inklusive der Möglichkeit, das zu durchsuchen, Sachen auszudrucken, zu kopieren und was man eben üblicherweise sonst noch so von einer digitalen Datenbank erwarten würde. Das, sagen wir mal, es drängt sich schon der Verdacht auf, dass das durchaus zusammenhängt mit der Aktion der Open Knowledge Foundation. Jedenfalls hat sie das dann irgendwie ein, zwei Wochen später gesagt. Bis das tatsächlich passiert, ne, also müssen noch einige Dinge vorweg geschehen. Ja, also zunächst mal muss man den Vertrag, es wird ja irgendwie einen Vertrag mit dem Dumont Verlag geben. Ich weiß nicht, was für Laufzeiten der vorsieht, was für Kündigungsmöglichkeiten. Irgendwie wird sich das Bundesjustizministerium halt erstmal davon lösen müssen.
Ja, in der Tat, das sind längere Kündigungsfristen, glaube ich, ne, die da haben. Aber
wahrscheinlich.
Gut.
Also im Januar 2022 heißt es jedenfalls in dem Bericht, soll das erste Gesetz elektronisch verkündet werden.
Na, das ist doch toll.
Das ist doch toll.
Das ist ein schöner Vorsatz fürs Jahr 2022.
Ja. Aber dann, wenn das denn tatsächlich
es
so kommt,
geht voran in Deutschland.
Ja, was gebracht. Genau, ja, ist natürlich irgendwie alles ein bisschen vorsintflutlich, dass so eine relativ triviale Angelegenheit irgendwie Gesetze online, unmittelbar online zu veröffentlichen, so lange dauert. Ich glaube auch, dass man das überhaupt einem privaten Verlag überlassen hat. Das war jetzt gar nicht unbedingt, um diesem Verlag riesige Einnahmen zu bescheren, sondern eher hieß es, glaube ich, weil das Ministerium einfach froh war, über jeden Digitalisierungskrams, den es nicht selber handeln musste. Und private Akteure können sowas halt mitunter besser und schneller. Und deshalb hat man es halt ausgelagert. Aber dann hat der Dumont Verlag sich natürlich gedacht, na, dann können wir auch ein bisschen daran verdienen. Was ja auch nachvollziehbar ist aus deren Sicht. Aber nun, das soll sich also in Zukunft alles ändern. Und das scheint uns doch sehr gerecht zu sein.
Ja, jetzt sind wir weit unter einer Stunde geblieben. Irgendwie ein bisschen verquatscht. Aber danken für die Aufmerksamkeit. Hoffen auf Feedback.
Ja, regen natürlich dringend an. Das wäre ja übrigens auch direkt mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, den ihr alle fassen könntet, euch ein Einspruch-Abo zu bestellen. Und zwar, indem ihr auf faz.net/Einspruch testen geht. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Dort könnt ihr ein 4-wöchiges kostenloses Probe-Abo bestellen. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es wieder abbestellen und auch nichts bezahlen. Aber glaubt mir, es wird euch gefallen. In diesem Sinne, würde uns sehr freuen, wenn ihr das tätet und uns weiterempfehlt und treu bleibt. Macht's gut.
Ja, noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ach, dann bin ich übrigens weg im Urlaub.
Ja, ja, aber wir nehmen trotzdem auf. Markus Jung springt ein.
Genau, das ist übrigens eine ganz tolle Situation, in der ich gerade bin. Ich bin nämlich zwischen den Ferien.
Ach, du warst zwischen den Jahren weg.
Ich war ein bisschen im Urlaub und jetzt bist du da und dann wieder.
Oh, dein Leben will ich haben.
Ja, ne.
Also gut. Wir hören uns dann nächste Woche und Corinna ist dann übernächste wieder da.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao, ciao.